Das zweite galaktische Fernsehen weiß, was sie gern sehen, mit Empfehlung vom Chef.
Der Weltraum, unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Schweiß muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden. Der dreibeinige Podcast.
Ho, 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 liebe Hörenden, herzlich willkommen zu einer 40. Ausgabe von Sie reden, dem dreibeinigen Podcast. Man hört heute in besinnlicher Atmosphäre die Kerzen brennen. Der Engelschor wurde gebucht. Es ist Weihnachten. Wir wünschen euch also allen ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest 2015. Wir, das bin ich, der Sascha, der Esel nennt sich zuerst, und der Sangesknabe im Hintergrund, der Sebastian.
Sebastian, hallo Sascha.
Mensch.
Frohe Weihnachten. Ich wünsche dir, lieber Sascha, und allen unseren Zuhörern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.
Ja, Sebastian, es ist ja ein ganz besonderes Weihnachtsfest, denn eine Bescherung gab es ja bereits, ja, auf die alle Science-Fiction-Fans der Welt sehnsüchtig gewartet haben, nämlich der neue Trailer für den Star Trek-Film ist draußen. Hast du ihn gesehen? Für Star Trek 3?
Nee, ich habe ihn nicht gesehen, Sascha.
Oh nein.
Mensch, du überfällst mich jetzt hier so plötzlich. Ist der draußen?
Krass. Ja, der Witz war auch nicht abgesprochen. Den habe ich spontan in das Skript eingearbeitet.
Toller Witz.
Ja.
Hab total gelacht.
Ja, der Trailer ist übrigens auch ein Witz. Also er ist ganz furchtbar. Also wenn das der Film werden soll, dann gute Nacht. Dann ist er noch schlimmer als Star Trek 1 und 2. Also seit dem Reboot sozusagen.
Worst new Star Trek Film ever?
Ja, also das sieht wirklich extrem nach billigster Actionkomödie aus. Sci-Fi-Actionkomödie.
Actionkomödie.
Wobei ich mir habe sagen lassen, dass dann Simon Pegg, der ja Co-Autor sein tut, gesagt haben soll, dass er nicht für die Trailerproduktion verantwortlich war und dass der Trailer nicht repräsentativ für den Film sei.
Also Simon Pegg ist jetzt quasi der Typ von End of the World und Shaun of the Dead und so weiter.
Genau, und Scotty im Star Trek und der Schrotthändler im neuen Star Wars Film.
Und hat er jetzt irgendwie, achso, Co-Autor hast du gesagt, ja?
Ja, genau.
Gut. Okay.
Zusammen mit dem einen Typen von The Fast and the Furious, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ist denn hier Star Wars Dings noch dabei?
Er? Was? J.J. Abrams?
Ja, hier der, ich glaube, der Name ist gerade weg, sorry.
J.J. Abrams meinst du?
J.J. Abrams.
Ja, der genau, hat, ja. Glaube ich, auch noch irgendwie irgendwas damit zu tun, aber er hat ja momentan alle Hände voll damit zu tun, das Star Wars Franchise in den Sand zu setzen. Nein.
Hast du denn den neuen
alles zurück.
Warst du denn schon drin?
Alles
warst
zurück.
Du denn schon im neuen Film drin, Sascha?
Natürlich war ich in dem neuen Film schon drin.
Und wie fandst du ihn?
Er war deutlich besser als die Prequels.
Okay.
Aber gewöhnungsbedürftig. Also es waren so ein paar Sachen drin, die mich extremst gestört haben, aber alles in allem ist das eigentlich ein ziemlich guter Film.
Also ich würde sagen, es ist ungefähr so, doch, wie ich ihn mir gedacht habe, so ein bisschen.
Hast du ihn etwa
also
auch schon gesehen?
Ich habe ihn auch schon gesehen, Sascha. Und es war, ich will jetzt aber nicht die Leuten das verderben, die noch nicht drin waren. Ich glaube, ich sage jetzt mit dir nichts
mehr. Nee, wir sprechen den, glaube ich, ein anderes Mal ausführlich.
Wir machen das ein andermal.
Es gab von den Kollegen von Nerdizismus quasi direkt nach der Premiere um 3.45 Uhr einen aufgezeichneten Podcast, wo sie kurz mal was über den Film gesagt haben. Und ich muss mich da fast vollständig anschließen, der Meinung von Chris ist es, glaube ich. Was den Film betrifft. Also die erste Dreiviertelstunde ist top und dann setzen so langsam bei mir ein bisschen Ermüdungserscheinungen ein und
dann hat der Auto gewechselt.
Ja, dezentes Facepalming auch teilweise. Und, so viel sei bereits verraten, die böse Seite hat es immer noch nicht geschafft, ein Budget für Geländer freizuschaufeln.
Ich habe so ein bisschen irgendwie das Problem mit der ganzen Sache, dass ich jetzt weiß, das wird auf absehbare Zeit kein Ende finden. Also so einen endgültigen Abschluss, so ein richtiges, jetzt haben alle, jetzt ist irgendwie, sind wieder klare Verhältnisse hergestellt, so wie am Ende von den Originalfilmen. Das wird so ein, wie hier Assassin's Creed, das Computerspiel, ja. Das kann nicht aufhören, weil es so erfolgreich ist.
Ja, ich meine,
und
wenn man
es muss immer und,
ja, sich die Produktionspolitik von Disney anguckt, dann ist ja jedes Jahr ein Star Wars Film geplant. Also insofern wird das Pferd geritten, bis es dem Reiter unterm Arsch zusammenbricht, leblos.
Stimmt eigentlich das Gerücht, dass es im nächsten Film verschärft um X-Wings gehen wird? Irgendwie im Red Squad drin?
Das würde dich ja freuen wahrscheinlich, oder?
Das wäre... Ich will das, ich fühle mich so manipuliert.
Vielleicht bekommt Captain Plasma, Phasma ja dann etwas mehr Bedeutung.
Ich bin zu alt für so Kinderfilme.
Die wurde ja groß angekündigt und war quasi außerhalb ihrer Rüstung bisher noch nicht zu sehen und hatte auch keine große Funktion so im Wesentlichen, hatte ich den Eindruck. Hm. Warst du wirklich zur Mitternachtspremiere?
Nein, ich war nicht zur Mitternachtspremiere. Aber, ich finde es gerade den Bogen nicht weg zu einem anderen Thema.
Ich habe mir die Mitternachtspremiere gegeben. Ich war ja dienstlich,
okay,
da. Das ist ja das Schöne. Ja.
Ach so.
Ja, ich werde dienstlich zur Mitternachtspremiere geschickt und habe den nächsten Tag frei. Das ist echt manchmal toll an diesem Job. Also wirklich total geil. Und das Publikum war alles so studentisch. Mitte, Ende 20 im Großen und Ganzen. Und es herrschte ein großes Tohuwabohu, quasi schon bevor der Film losging. Da wurde sich noch tausendmal umgesetzt und diverse Grüppchen fanden sich zusammen. Und als der Film dann losging, raunte ein großer Jubel durch den Saal sozusagen, als das Star Wars Logo und die Fanfare ertönte. Und bei jedem Auftritt von einem altgedienten Recken, und da gab es einige, wie man es von J.J. Abrams ja gewohnt ist, ging ein noch lauteres Raunen durch den Saal. Aber ich fand halt die alten Schauspieler deutlich besser eingewebt als bei Star Trek, wo man ja Leonard Nimoy einfach mal so wo ich mich gerade im letzten Film gefragt hat, was der alte Sack da eigentlich noch in diesem Film macht.
Ja, und es wirkte auch so, als wenn die Szene irgendwie über Skype aufgenommen worden wäre, so
ja,
von
richtig.
Zu Hause aus. So, zieh mal schnell dein Kostüm an und stell dich mal vor die Webcam. Naja.
Genauso werden sie es gemacht haben. Und dafür wird Leonard Nimoy wahrscheinlich 5 Millionen kassiert haben.
Mindestens. Und er hat wahrscheinlich mehr, als er in dem restlichen Zeit noch hätte ausgeben können.
Ja. Ja, wir wollen nämlich heute... Achso, wolltest du noch...
Weißt du, wer auch nicht mehr lebt? Beatrice Arthur zum Beispiel.
Beatrice Arthur?
Ja.
Mensch, die gute Beatrice. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, als dass sie irgendwie in der Star Wars Kantina ein Ständchen in uns gesungen hat.
Ja, und in Mel Brooks Verrückten Geschichte der Welt, nicht zu vergessen. Aber ich glaube, das Erste, was du meintest, geht schon in die richtige Richtung, nämlich die Richtung unseres heutigen Themas.
Yes, wir haben uns gedacht, weil Weihnachten ist, wollen wir es einfach ein bisschen besinnlich angehen lassen. Und reden mit euch über etwas Weihnachtliches und über Star Wars. Wir reden über das
Star Wars Holiday Christmas Special. Nee, einfach nur Star Wars Holiday Special.
Star Wars Holiday Special, seines Zeichens on air gegangen im November 1978.
Mhm, so sieht's nämlich aus. Das war also quasi, waren wir zwei. So.
Also zwischen Star Wars 1 und Star Wars 2.
Angesiedelt. Aber es lief nie im deutschen Fernsehen. Es ist eine Fernsehproduktion. Also es lief im amerikanischen Fernsehen, aber nicht im deutschen. Ich glaube, es lief auch nicht besonders viel im amerikanischen Fernsehen. Und wenn es nach George Lucas gegangen wäre, wären auch sämtliche Aufnahmen irgendwie vernichtet worden.
Es lief, glaube ich, genau einmal im amerikanischen Fernsehen und dann auch nie wieder.
The Incredible Hulk fällt heute aus. Stattdessen zeigen wir das Star Wars Holiday Special. Wie fangen wir da jetzt an? Also das ist so eine...
Versuch doch mal den Inhalt zu beschreiben.
Also von der Form her ist es eine Weihnachtsfernsehrevue. Das gibt es im deutschen Fernsehen ja auch.
Die Helene Fischer Show?
So, ja, es gibt so einen Rahmen. Das kann eine gespielte Handlung sein. Also oft ist es dann auch moderiert, aber...
Oder Helene Fischer.
In diesem Fall... in diesem Fall ist es eine gespielte Rahmenhandlung und eingebettet sind dann so Clips mit Stars, die dann was singen oder sonst irgendwie eine schauspielerische Leistung darbieten.
Und wir reden, so viel dazu schon mal vorab gesagt, hier über amerikanische Serienstars der 70er.
Ja, also wie gesagt, so ganz unbekannt waren die auch nicht. Also hier Beatrice Arthur kennt man ja. Dann als Musical Act sieht man
Diana Carson.
Ach so. Ja, genau. Ja, die kennt man vielleicht jetzt nicht unbedingt so. Die hat mal im Denver Clan mitgespielt. Aber hier Jefferson Airplane. Die kennt man ja noch hier. Ja, das ist Jefferson Starship, aber die hießen zuerst Jefferson Airplane.
Ah, okay.
Die werden
angekündigt,
die haben sich mehrfach umbenannt.
Starship.
Ja, die sind auch. Zu dem Zeitpunkt sind sie schon Starship. Okay. Da haben sie sich quasi upgraded. Die haben irgendwie in Technik, in Forschung investiert und hatten dann ein Tech-Upgrade.
Und danach waren sie Jefferson Death Star.
Richtig, und dann irgendwann waren sie Jefferson Energetic Being of Pure Wisdom oder sowas.
Ja, also wir sind schon wieder mitten in der Besprechung. Also ja, ich lehne mich
entspannt. Und natürlich White Rabbit, das hier in Fear and Loathing aus Las Vegas vorkommt. In der Szene, wo der Anwalt in der Badewanne liegt und wirft den Radiorekorder ins Wasser und er schmeißt ihm eine Orange an den Kopf. Egal, die ist drin und dann noch Harvey Korman, den kennt man. Ja, der hat in zwei rosa-roten Panther-Filmen mitgespielt. In Herbie, interessanterweise, habe ich gerade eben bei IMDb gesehen. Ja, ja. Und auch in Mel Brooks' Verrückte Geschichte der Welt.
Da treffen sich alle wieder, was?
Da treffen sie sich zumindest die beiden wieder. Und ich glaube, das war es dann auch schon so ziemlich von dem, was man so kennt. Ach so, der Harvey Korman spielt dann übrigens drei Rollen gleich. Nämlich einmal der Spielpartner von Beatrice Arthur in der Bar-Szene und diesen durchgedrehten Küchenchef mit den vier Armen.
So. Ach, ich dachte, das wäre der Händler gewesen. Okay, aber wir greifen schon vorweg. Wir sind immer noch mitten in der Handlung. Man sieht diese, seht ihr die Anführungszeichen? Handlung.
Mittendrin ist gut, wir haben nicht mal angefangen. Also die Handlung ist nämlich, dass Chewbaccas Familie auf die Ankunft von Chewbacca und Han Solo wartet. Also das ist so ungefähr die gefühlte ersten 10 Stunden und dann in den letzten 15 Stunden tauchen die auch irgendwann mal auf.
Na, es geht.
Und zwar, warum
wir recht rasant los mit Chewie und Han im rasenden Falken.
Ja, und da sagen die dann halt, während sie gegen TIE Fighter kämpfen, wir müssen unbedingt nach Hause, also nach Hause von Chewbacca. Also Chewbacca beschwert sich, wir müssen schneller nach Hause, wir müssen schneller diese TIE Fighter abschießen oder abhängen oder was auch immer. Denn es ist der, was ist jetzt, der Liebestag oder der Friedenstag oder der Freiheitstag? Der Tag des Lebens. Der Tag des Lebens.
Der Life Day.
Life Day, richtig. Und das ist so eigentlich ziemlich genau das wie Weihnachten, man schenkt sich Sachen und ist zusammen. Und am Ende berühren alle irgendwie so holographische Kugeln und versetzen sich in ein spirituelles...
Gehen gemeinsam auf Drogentrip, auf Robentrip und hören sich ein Lied von Leia Orgasmus an.
Genau, also quasi das Titelthema von Star Wars mit Text.
Ja.
Also das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass jemand versucht hat, einen Text drauf zu singen. Ist auch, glaube ich, gar nicht so schlecht in der Darbietung. Also insgesamt ist das... Ja, also es waren jetzt schon alles Profis, die da aufgetreten sind. Also die aufgetreten sind, die es geschrieben haben, die... da weiß ich nicht.
Ja, aber also, Sebastian, kommt denn Chewbacca und kommt Han denn auf dem Planeten seiner Familie überhaupt an? Also
wir sind ja, sie kommen am Ende an. Also ich konnte es beim Rewatch, habe ich es nicht geschafft, bis zu Ende zu gucken. aber am Ende sind die ja schon da dann so, ne? Aber wir wollten die Handlung ja gerade erzählen. Also die warten erstmal und dann zwischendurch werden sie durchsucht von Sturmtruppen, weil das Imperium wartet schon quasi, dass die nach Hause kommen und wollen die dann einkassieren. Und es gibt dann noch den lokalen Händler, der zu Besuch kommt und die Frau von Chewbacca kocht und der Vater von Chewbacca guckt sich Pornos unterm Holohelm an.
Ja.
Und der Sohn von Chewbacca, der bastelt irgendwie mit seinem Elektronikbaukasten einen Piratensender oder sowas in der Richtung. Das bekommen wir alles zu sehen. Und das Lustige ist, wie heißen eigentlich diese Rasse? Das sind nicht die Kashyyyk, das sind die Evox. Er ist ein Wookie. Wookies sind's, genau, Wookies. Die unterhalten sich ja in dieser Sprache. Hm? Und das tun sie ohne Untertitel.
Richtig.
Und die ersten 12 Minuten ist, bis auf diese Szene mit Han Solo und Chewbacca im Millennium Falcon, nur diese Familie dabei zu sehen, wie sie sich halt unterhält.
Ja. Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, dass da ein guter Einstieg für einen Film oder überhaupt eine gute Rahmenhandlung, der weiß ich nicht, was er genommen hat. Oder ja, wie verblendet er gewesen ist.
Ja, das Ganze hat auch das. Das ist mir auch später klar geworden, dass dieses ganze Star Wars-Kram ja sowas Hippieskes auch irgendwie hat, ne? Also.
Ja. Da ganz besonders.
Da ganz besonders, vor allen Dingen am Schluss dann halt in dieser Zeremonieszene.
Also ich kann mir vorstellen, auf Droge kommt der Film eigentlich vermutlich ganz gut.
Mit deinen Drogen immer. Ich aber weiß nicht. Ich dachte eigentlich eher, ich hab's jetzt gedacht, es ist so ziemlich, man kann es so als Nebenbei-Dudelei laufen lassen, wenn man irgendwie Geschenke auspackt,
kann
wenn
man
das unbedingt braucht.
Kann man nicht. Ich habe tatsächlich weite Teile dieses Specials in dreifacher Geschwindigkeit geguckt, weil ich es nicht ertragen habe.
Also ja, ich sag mal, man darf sich's nicht so gezielt als einziges angucken. Das muss so als nebenbei irgendwie. Ja, also okay.
Also das Ganze ist ja nur gesponsert von General Motors. Das steht ja auch groß quasi bei der Eröffnungssequenz drin. Und dann kommt quasi ein Überblick, wer alles dort brilliert in diesem Machwerk, und dann kommt unter anderem ja Special Guest Star Jefferson Starship, und das war der Moment, wo ich dachte, oh, das kann nichts werden. Da bin ich ja mal gespannt.
es passt einfach überhaupt nicht, da irgendwie echte Welt, Real World quasi in diesem Star Trek, Star Wars Universum zu sehen, und die Fallhöhe ist halt so groß. Ich war bis daher, ich habe das ja auch erst ganz spät geguckt, und bis dahin kannte ich halt die Filme und ich kannte die Computerspiele, die waren alle qualitativ hochwertig. Ich kannte ein paar von diesen Spielzeugen, von diesem Merchandising, also Freunde hatten das, und das war alles, die sahen cool aus, die Dinger. Ich habe doch keinen Star Wars Schrott gesehen bis zu dem Zeitpunkt. Und das war halt, das habe ich damals schon gerafft irgendwie, das war einfach nur, ja, wir versuchen jetzt irgendwie Zuschauer zu cashen. Wir laden ein paar berühmte, prominente Namen ein, klatschen Star Wars drauf. Wir kriegen sogar die Originalschauspieler und das reicht. Irgendwie, was wir jetzt mit denen machen, da denken wir jetzt gar nicht so groß drüber nach. Wir tun jetzt so, als wenn das so ein 0815 Lokalsender Weihnachtsbespaßungsteil wäre.
Ja, aber
oder was heißt, wir tun so, wir machen das einfach so.
Ich habe hab mal nachgelesen, also diese Varieté-Shows, sagen wir es mal so, die waren wohl Ende der 60er bis Ende der 70er extrem beliebt in Amerika. Vor allen Dingen in den Staaten, also bei uns jetzt irgendwie nicht so richtig. Insofern liegt die Verbindung nahe, oder dass man sagt, okay, man hat ja halt diese beliebten Shows und man hat jetzt bald Weihnachten und man hat ein ziemlich erfolgreiches Star Wars, also machen wir jetzt ein Star Wars Varieté. Das aber irgendwie nicht zusammenpassen kann, das muss ja irgendwie im Laufe des Produktionsprozesses doch wirklich auch klar geworden sein. Ich verstehe einfach nicht, warum da keiner die Notbremse gegriffen hat bei diesem Machwerk.
Ich weiß nicht, vielleicht haben die das Skript nicht gelesen oder so?
Also angeblich hat er, also die Lumpy-Darstellerin hat ja gesagt, dass George Lucas jeden Tag über den aktuellen Stand informiert wurde.
Jetzt wurde Lumpy gesagt, das muss man es kurz erklären. Also die Frau von Chewbacca heißt Marla, der Vater heißt Itchy und der Sohn heißt Lumpy. Oder ist es eine Tochter?
Nee, es ist der Sohn. Die Stormtrooper kommen ja rein, die imperialen Offiziere, und sagen, hier wohnen two male Wookies, one female Wookie and one male child Wookie oder sowas. Und okay, die stellen halt
gut
fest.
Aufgepasst.
Ja, ich hab's mir extra nochmal, ich habe ja einen großen Notizblock hier. Ich hab's mir ja extra nochmal angeguckt, aufmerksam, und die sagen das ja explizit. Und sie kommen ja dorthin, weil sie Rebellenaktivität auf dem Planeten Kashyyyk vermuten.
Mit 3Y.
Und deswegen wird ja dann auch eine Sicherheitswache abgestellt, um auf Chewie zu warten. Nee. Also man muss sich das ungefähr so vorstellen. Also diese Familie wartet auf Chewbacca und lebt in diesem Baumhaus mit Schiebetür und allem möglichen elektronischen Schnickschnack verbaut, also hinter jedem Bild, hinter jedem Schrank, hinter jedem, was man aufklappen kann, verbirgt sich irgendwie ein Holoprojektor oder ein Fernseher. Es ist Wahnsinn, was die an Elektronik zu Hause haben. Und
das habe ich auch gedacht.
Dann erscheint halt auf diesem Fernseher, also mal ein Charakter, egal welcher, macht irgendwas und guckt dann auf diesen Fernseher. Und dann blendet die Kamera quasi auf diesen Fernseher und dann kommt was völlig aus der Handlung reißendes, um dann irgendwann wieder zur Handlung zurückzugehen. Also es ist absolut absurd teilweise.
Ja, aber das ist ja nicht das Einzige. Also die Acts, die laufen quasi nicht nur auf den Bildschirmen, sondern eine Show-Einlage ist dann tatsächlich eine Gymnastikgruppe. Also eine Bodenturmtruppe. Ja, Bodenturntruppe. Und die läuft dann auf so einem Projektor wie in der Schachszene im ersten Star Wars Film, ja, wo die da dieses Holo-Schach spielen.
Genau.
Neue Strategie, wir lassen den Wookie gewinnen. Und da spielen die halt kein Holo-Schach, sondern da ist halt diese Bodenturntruppe in bunten Kostümen und macht Saltos und schlägt Rad für genau. So
und Lumpi freut sich noch so dolle über diese Artistik dort.
Das geht. Und dann natürlich noch dieser Holo-Helm.
Ja, also dieser Händler kommt ja dann irgendwann und sagt, bringt Geschenke, Happy Life Day. Und dann, ich habe für dich, Mala, habe ich, keine Ahnung, einen neuen Kochtopf oder was weiß ich was. Und für dich, Lumpi, habe ich hier, was hat er diesen, auch so einen kleinen Holo-Projektor noch mitgebracht. Und für Großvater Itchy hat er einen speziellen Chip mitgebracht für seinen, sagen wir, Haartrockner-Projektor, den man sich über den Kopf zieht. Und er sagt irgendwie sowas, ja, wie ist es, das ist so, wie soll ich sagen, wow. Und dann Itchy fängt schon an zu sabbern, so richtig so. Und dann setzt er sich diesen Haartrockner-Projektor über den Kopf und dann legt der Händler den Chip ein und dann erscheint dort halt eine, ja, die Diana Carr heißt sie, glaube ich, ne? Also eine schwarze Sängerin. Und die sagt dann, ich kann meine Erschaffung fühlen. Kannst du es auch fühlen? Und man kann so richtig sehen, wie der Opa geil wird, sich an dieser humanoiden Tänzerin aufgeilt.
Ja, und also dann singt sie ein ja massives auch, Lied. Ich,
weißt du, kennst du diese YouPorn?
Ist es schon inter...
Es gibt kannst du diese Edeka-Werbung, die jetzt so Dings gegangen ist? Viral gegangen
ist? Liebe Lebensmittel?
Ja, nein. Nee. Der alte Opa, der zu Hause sitzt und seinen Tod vortäuscht, damit ihn die Familie Weihnachten besuchen kommt, glaube ich. Ich habe den nicht gesehen.
Ich glaube, das hat ein Miniskandälchen aus oder ein Minischitstörmchen ausgelöst und davon habe ich dann irgendwie bei Spiegel Online erfahren. Nee, ich habe es mir nicht angeguckt, nein.
Okay. Und daraufhin, ich weiß nicht, ob es daraufhin war, aber parallel dazu kam eine Werbung von, lass mich lügen, Pornhub müsste es gewesen sein, wo eine Familie auch sich gegenseitig beschenkt und der Opa sitzt da und ist ein bisschen sackig, weil er nicht das passende Geschenk bekommen hat. Und irgendwann kommt der Enkel und überreicht ihm einen Umschlag und dann fängt der Opa an, ganz gerührt zu weinen und dann und umarmt seinen Enkel und dann stellt sich raus, er hat halt einen Gutschein für Pornhub bekommen. Und genau daran musste ich denken, als dann der Händler kam und Itchy da diesen Chip übergeben hat. Dachte ich so, ja, der Opa, der hier seinen Pornozugang verlängert bekommt.
Auch alte Lebensformen haben ein Recht auf Sexualität.
Ja, aber ich muss auch das nicht in einem Weihnachtsspecial sehen.
Auch wenn das Interspezies ist und wieso, Weihnachten ist doch das Fest der Liebe. Ja, siehst du mal, das waren halt die lockeren 70er, sag ich mal. Ja. Das, aber was du vorhin sagtest, so Varieté-Nummern im Fernsehen, es gab im deutschen Fernsehen auf jedem Sender zu Weihnachten mindestens auch eine. Das war dann immer so Thema irgendwie das Musikantenstadel-Special oder die Wilde Herzbuben gab es ja noch nicht, aber die so und so Folklore-Gruppe singt die schönsten Weihnachtslieder und dann gab es da immer so schöne Aufnahmen vom verschneiten bayerischen Wald oder so dazu. Also das, ich denke, sowas sollte es sein, bloß halt ohne den gespielten Witz.
Ja, gespielten Witz hatten wir auch.
Es gibt so leichte, also eigentlich versuchen sie sich ständig irgendwie da so einen Lacher rauszuziehen. Das, wie gesagt, mit dem Opa unter dem Pornohelm ist ja auch ganz witzig irgendwie. Aber wie schon sagt, das, man kann das irgendwie tonal nicht so richtig einordnen.
Ja, es ist halt also
Weihnachtsfest etwas auch
verstörend.
Also was ganz gut passte zum Beispiel, war dann, wo halt Maler irgendwie die Weihnachtssuppe oder den Weihnachtseintopf kocht.
Ja.
In ihrer Baumhüttenküche. Dann guckt sie halt eine Kochsendung. Genau, die ganzen elektronischen Geräte und Fernseher. Ich habe mir den Planeten Kashyyyk nicht so kleinbürgerlich vorgestellt. Also die,
vor allem nicht
Chewbaccas Familie.
Ja, wo du das so sagst, das hab ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Also dieses komplette Setting, diese Wohnung der Chewbacca-Familie, ist sowas von 80er Jahre spießig. Ja,
also das hat mich auch so ein bisschen an hier Love and Marriage, schrecklich nette Familie erinnert.
Ja, ganz, ganz furchtbar. Also die Frau steht dann in der Küche und kocht und der Opa guckt sich Pornos an währenddessen und der Sohn baut an seinem Elektronikbaukasten. Aber diese komplette Einrichtung ist auch irgendwie so diese Schrankwand, die da steht. Und du denkst so, furchtbar, so wirklich ganz, 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 ganz dolle spießig. Und so hätte ich mir Chewies Familie halt nicht vorgestellt. Ich hätte mir auch die Wookie-Lebensart nicht so vorgestellt. Das ist einfach total menschlich, so anthropozophisch, ja, wie das heißt.
Humanozentrisch.
Humanozentrisch.
Und ich hab mir auch irgendwie einen Planeten unter imperialer Terrorherrschaft auch irgendwie anders, oder das Leben auf einem Planeten unter imperialer Terrorherrschaft einfach anders vorgestellt. Da ich gesagt, das ist dann irgendwie alles Slums oder so, oder alles irgendwie Ghetto.
Ja,
oder
aber das ist auch geil. Maler guckt ja dann irgendwann, lockt sich dann irgendwie in die Weltraumüberwachung ein und guckt, ob irgendwelche Schiffe im Anflug sind. Da habe ich gedacht, also, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das unter imperialer Besatzung möglich ist, dass man sowas darf.
Beziehungsweise sofort wären dann irgendwie Leute reingekommen, hätten alle erschossen oder sowas in der Richtung.
Ja, oder halt, dass halt irgendwie keine Schiffe im Anflug auf diesem Planeten sind. Ich meine, das ist offensichtlich ein hochtechnologisierter Planet und es ist kein Raumverkehr dort. Also das ist das ist einfach kein homogenes Weltbild. Das ist so zum Beispiel auch eine Szene, da muss Lumpy den Müll rausbringen. Auch so ganz furchtbar irgendwie so. Er will erstmal nicht und dann sagt halt Mala, bring den Müll raus. Also sie sagt mehr so und er sagt und dann bringt er halt die Mülltonne raus. Und zwar vor die Tür, also vor die Wohnungstür, und es ist ein fucking Baumhaus und du siehst halt irgendwie in diesem schlecht gezeichneten Matte-Painting, dass oben um diesen Baum halt eine fette Reling geht, die können sich Geländer leisten übrigens, und von dieser Reling runter geht ungefähr eine 20 Meter lange Leiter. Und dann frage ich mich, ja, wo will er mit der Mülltonne hin? Also kommt die Müllabfuhr die Leiter hoch, nimmt die Mülltonne runter, kommen die mit Raumgleitern angeflogen?
Mit Raumgleitern angeflogen.
Ja, es sind so Kleinigkeiten, die dann einfach das komplette Setting für mich zerstören, weil darüber denke ich dann nach.
So ein Speedbike mit so einem großen orangen Container hinten dran.
Tüt, tüt, tüt. Kommt dann rückwärts angefahren.
Es passt nicht in das, du hast es gerade so schön als geschlossenes Weltbild bezeichnet, also in dieses Universum passt es einfach nicht. Vom Feeling her, von den Details her, also es kommt überhaupt keine Star Wars Stimmung auf, kein bisschen.
Das ist es. Und dazu kommt noch, dass die Tricks, also ich habe ja dieses schlecht gezeichnete Matte Painting schon erwähnt, auch irgendwie sehr billig aussahen. Es kann natürlich auch daran liegen, man muss ja bedenken, das Ding ist einmal ausgestrahlt worden, es gibt keine offizielle Veröffentlichung davon, das heißt, alles, was jetzt hier kursiert, sind in der Regel Kopien von alten VHS-Kassetten, die vielleicht mal von Fans ein bisschen remastert wurden. Insofern, ja, kann man halt über die Effekte nicht wirklich qualitativ Auskunft geben, aber es sieht halt schon doch sehr brüchig aus zu dem Star Wars, was wir kennen, und auch zu dem Archivmaterial, was da teilweise verwendet wurde in diesen Folgen. Sogar Darth Vader hat ja einen Auftritt.
Ja. Das, was man heute sehen kann, ist halt unglaublich verwaschen.
Ja.
Also so wie 20 Mal irgendwie unscharfe Filter drüber laufen lassen. Und ja, gut, die Special Effects sind halt so auf Fernsehniveau. So auf 100.000 Dollar Mann oder wie der hieß. Und ja, wie gesagt, es gibt halt auch nicht viele. Diesen Holoprojektortisch halt. Und das, was halt an Raumkämpfen da ist, sind halt so ein paar Sekunden mit Originalfilmmaterial von dem Kinofilm. Oder was nicht genommenen Material.
Genau.
Aber ein kleines Highlight gibt es ja doch in dem ganzen Elend.
Du willst jetzt das auf den Comic hinaus.
Ich will auf den Comic hinaus.
Nehme ich an. Der wird also weithin neben der Cantina-Szene, in Teilen die Cantina-Szene, als das Highlight in diesem Machwerk beschrieben. Und der Comic setzt die Grundlagen für einen allseits beliebten Charakter, der später nochmal auftauchen wird. Und das ist
Boba Dünn. Boba Fett.
Oh, was ein Wortspiel. Aber es passt zu diesem Film. Ja, lustigerweise war in der illegalen Kopie, die ich mir angeguckt habe, aus Copyright-Gründen die Cartoon-Szene geschnitten.
Oh.
Die ist auch später nochmal noch auf einer Blu-ray, glaube ich, veröffentlicht worden. Als einziges,
ja, das kann,
als einzige Sequenz aus diesem Film.
Aber daran merkt man vielleicht, dass sich dafür jemand noch interessiert, dass es vielleicht doch das Beste aus der ganzen Sache ist.
Was erleben wir denn in diesem Cartoon? Ich habe ihn, wie gesagt, wahrscheinlich schon mal gesehen, aber das ist lange, lange her. In einer Galaxie weit, weit entfernt.
Also ich weiß noch, es kommt irgendwie ein Monster drin vor und Boba Fett. Und ich weiß noch, dass die Charaktere mehr so als Karikaturen ihrer selbst, also à la Mad eigentlich gezeichnet waren. Kennt ihr noch diese alten Mad-Filmparodien mit den ziemlich gut gezeichneten Karikaturen von den Schauspielern? So sah das aus. Also ich weiß noch, dass der Han Solo quasi so gut wie keine Augen hatten, weil seine Augenbrauenwülste immer quasi bis auf seine Nase runterhingen. Aber ja, das weiß ich noch.
Ich dachte, das wäre so ein bisschen wie Roadrunner gewesen.
Miep, miep.
Miep, miep. Der Kontext,
was, Roadrunner?
Ja, der Kontext des Ganzen ist auch ganz interessant, weil wir springen jetzt ein bisschen, wir versuchen gleich nochmal ein bisschen Chronologie reinzubringen. Diese Cartoon-Szene findet statt, nachdem die Sturmtruppen unter dem etwas merkwürdigen britischen Kommandanten das Haus geentert haben und quasi, ja, dort warten, bis Chewbacca zurückkommt. Damals noch quasi in komplett, also vier Stormtrooper, ein Offizier in Uniform und einer mit diesem dämlichen Helm. Und weil halt Lumpy ein bisschen, wie Teenager so sind, ja, wenn dann die Besatzer kommen, ein bisschen aufmuckt, wird er ruhig gestellt, indem er vor den Fernseher gesetzt wird. Was in dem Fall kein Fernseher ist, davon stehen ja nur vier rum, sondern ein weiteres elektronisches Gerät, was irgendwie so ein bisschen aussieht wie ein BTX-Telefon aus den 80ern. Also, es ist eigentlich ein Telefon mit einem kleinen Display und ersetzt noch spacig aussehende, ziemlich flache Kopfhörer auf dazu und guckt sich halt diesen Cartoon an. Und ich habe mich gefragt, sag mal, aus den wenigen Informationen, die ich zu diesem Cartoon hatte, wie realistisch ist es eigentlich, dass in diesem Universum ein Cartoon existiert, der die Abenteuer von Han Solo, Boba Fett und imperialen Truppen beinhaltet.
Ja, das ist die Propaganda der Rebellen. Ganz einfach. Muss mal Hunger Games hier Mockingjay gucken, da wird das alles erklärt.
Ja, aber wie bescheuert ist Lumpy, dass er, während die imperialen Truppen in dem Haus sind, sich Rebellenpropaganda anguckt. Es gibt ja auch dann diese Szene, dann kommt halt der Sturmtruppler an und was guckst du denn da? Und dann drückt er schnell ein paar Knöpfe und dann sieht es so aus, als würde er halt irgendwie so ein Computerspiel spielen. Und er sagt, ach, ein Lernspiel. spiel mal schön weiter, kleiner Mann.
So Minderjährigen ist in solchen Situationen der Ernst der Lage nicht so richtig bewusst. Das, aber man sollte sowas vielleicht nicht zu Hause rumliegen.
Ja, sie haben es ja auch eine... Halt,
man kann das nicht mit realistischen Maßstäben messen einfach. Das entzieht sich jeder...
Sie haben ja auch zusätzlich zu dem Fernseher in der Küche, zu dem Fernseher in Lumpis Zimmer und zu dem Fernseher im Wohnzimmer, dem Holoprojektor.
Es ist die
und dem,
Zukunft, Sascha.
Und dem Föhnhelm ja auch noch einen versteckten Monitor in der spießigen Wohnzimmerwand. Und da gehen wir jetzt ein bisschen chronologisch durch.
Die alte Minibar rausgebaut.
Genau, die Minibar rausgebaut und dann schiebt man das beiseite und kann Kontakt zu Luke Skywalker aufnehmen, der gerade an einer Dampfmaschine mit R2-D2 schraubt. Und nicht nur übelst geschminkt aussieht, sondern auch während des ganzen Auftritts, der übrigens 2,5 Minuten dauert, exakt 5-mal blinzelt.
Und der Dialog geht ungefähr so. Fröhliches Liebesfest. Nein, ich weiß auch nicht, wo Han und Chewbacca stecken.
Das habe ich
auch aufgeschrieben. Sie sollten schon längst da sein. Oh, das mache ich mir aber auch Sorgen. Aber bisher ist noch Chewbacca zu jedem Liebesfest aufgetaucht. Und verdammt nochmal, er wird auch zu diesem Liebesfest auftauchen. Also macht euch keine Sorgen. Tschüss!
Das ist sehr psychologisch bedenklich, was der liebe Luke dort macht. Das habe ich auch aufgeschrieben. Okay, das... sehr feinfühlig von ihm. So, was? Die sind noch nicht da? Ach, die sind noch pünktlich hier gestartet. Also ich kann mir das auch nicht erklären. Aber mach dir keine Sorgen, die kommen schon an. Ja, vielen Dank, Luke. Batsch.
Und dazu macht R2-D2 seine Trademark-Geräusche.
Also es ist auch extrem schlecht geschauspielert von ihm, von Mark Hamill. Und er wirkt wie die meisten Original-Schauspieler aus Star Wars, hier wie unter Drogen, um wieder bei den Drogen zu bleiben.
Das ist hier wichtig, ne?
Ja, es ist mir sehr wichtig.
Ich finde das auch komisch geschminkt. Hatte er das schon seinen Autounfall eigentlich?
Ich glaube, die Jungs von Red Letter Media haben festgestellt, ja, er hatte seinen Autounfall zu dem Zeitpunkt schon.
Okay, und das da erklärt ist er wohl, sein Make-up.
Sagen wir so, halbseitig ein bisschen verstümmelt worden und das haben sie dann, da haben sie die Haare drüber gekämmt und ihm dann ordentlich Schminke aufgeklatscht.
Ja. Mehrere Millimeter.
Ja. Zentimeter. Und dann.
Aber schön, dass du die Chronologie noch vor dir hast, weil ich habe die nämlich nicht mehr parat.
Ja.
Zu der Szene noch was zu sagen? Ich glaube eigentlich.
Zu der Szene gibt's nicht. Kommt die nächste schlimme Szene. Wir schalten nämlich irgendwie zu diesem Händler, dessen Name mir entfallen ist. Und er kommt dann. Sind offensichtlich Bilder einer Überwachungskamera und er kommt in seinen Laden, in dem bereits eine imperiale Wache steht, mit diesem albernen Helm, der so aussieht wie das, was die bayerischen Polizisten jetzt tragen müssen. Und er kommt rein und so, dumm, diddle, dumm, diddle, dumm. Oh, eine imperiale Wache. Und ich so, oh. Genau so hätte ich auch reagiert. Ja?
Saundan heißt er, glaube ich. Also der Händler jetzt.
Und dann, nimmt ja Mala, hat er ja zu ihm Kontakt aufgenommen, um zu fragen, ob er nicht irgendwie was weiß, wo Han Solo und Chewbacca stecken. Und er kann aber nicht reden, weil halt diese imperiale Wache bei ihm steht. Und er sagt dann irgendwie eine super, super liminale Botschaft, übersendet er quasi und sagt, er hat irgendwie einen neuen Teppich, den er irgendwie ausliefern will und der ist quasi handgeknüpft und er sagt, you can say she did it by hand solo.
Ja, okay,
ja. Ja, aber er hat noch weitere solche superliminale Auftritte, wo ich denke so, ey, was ist das für ein Kunde? Der geht mir echt auf den Keks. Also der ist so ein bisschen Harry Nutt, Matt für, nicht für Arme, sondern für Reiche sozusagen. Also der setzt da nochmal einen drauf.
Wer ist Harry Matt?
Harry Matt aus
Star Trek. Ach, Mr. Matt aus Star Trek. Okay. Mr. Matts Frauen?
Genau, und es kommt noch eine zweite Folge mit ihm, die mir wieder entfallen ist. Und dann gibt's noch, dann geht halt Mala mehr oder weniger beruhigt nach diesen erbauenden Telefonaten in die Küche, wo sie hingehört, und fängt an, ein Banta-Rumpsteak zu kochen. Und da muss ich sagen, der Part hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also sie guckt sich irgendwie so eine Kochsendung an und da ist dann ein... Wer ist das? Der Mann, ne?
den das ist wieder der, der Harvey Korman.
Genau.
Der am Ende noch den, ja.
Als Frau verkleidet mit einer Kochsendung. Und das fand ich irgendwie ganz lustig. Das ist noch für mich eine der lustigsten Szenen aus diesem ganzen Film. Weil er sagt, man muss ganz genau drauf aufpassen. Eine Prise hiervon, eine Prise davon. Und jetzt muss man ganz genau auf die Reihenfolge achten. Man muss immer stampfen, rühren. Und Maler macht das halt irgendwie, also er hat dann irgendwie so einen total elaborierten, glänzenden Kessel und Maler macht das halt einfach immer so, hat halt irgendwie so einen total vergammelten Eimer da stehen und knallt die Zutaten da rein. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Und dann fängt sie halt an, irgendwie da versucht da mitzumachen mit dem Stampfen und dem Rühren. Und dann kommt aber irgendwie raus, dass der Typ 4 Arme hat. Und
also die anderen beiden hat er vorher versteckt.
Genau.
Und dann holt er immer mehr Küchengeräte aus. Hat schon 2 verschiedene Rührgeräte in beiden Händen und dann kommt noch der Stampfer mit der dritten Hand.
Ja.
Und aber gerade der Gag, den haben sie ja total verhauen, weil das, was er sagt, das deckt sich nicht mit dem, was er macht. Also wenn man so eine 2 Arme oder 4 Arme Nummer macht, dann muss man das halt koordinieren. Und der Witz war ja gerade, dass er halt immer diese komplizierte Reihenfolge hat, die auch nicht regelmäßig ist. Also genau. So Stampf, rühren, rühren, stampfen, stampfen, rühren, stampfen, rühren, 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 stampfen, so. Aber das ist nicht das, was er tut. Richtig witzig wäre es gewesen, wenn das auch wirklich präzise dann immer so gekommen wäre, aber er wackelt immer nur mit allen 3 Armen gleichzeitig oder mit allen 4 Armen. Also als wenn sie es vorher gar nicht irgendwie einstudiert hätten. Und das macht halt den Witz dann auch wieder total kaputt, finde ich. Es ist schon lustig, wenn halt dieser riesige oder diese riesige haarige Wookie halt in dieser Küche steht, in diesem Pott, ja. So komischerweise, alles andere ist modern, und aber eine vernünftige Küchenausrüstung haben sie anscheinend irgendwie noch nicht importiert da.
Ich glaube, Mikrowellen gab es in den 70ern noch nicht.
Ja, aber Flachbildschirme gab es auch nicht und Holohelme. Ja. Ja, egal, und das war schon, das, ja, da gebe ich dir recht, das war schon so in Ansätzen witzig.
Ja, aber wie du sagst, die haben es in der Durchführung halt verkackt. Und vielleicht waren da irgendwie bei diesem Special viele einigermaßen vernünftige, nee, ich nehme meine Aussage zurück. Wir sind jetzt bei 25 Minuten und Harrison Ford hat definitiv keine Lust mehr. Man merkt seinem Schauspiel an.
Er hat's aufgegeben.
Genau.
Meinte nicht irgendwie, wir hatten einen anderen Review gesehen, da meinte einer der Reviewer, man kann ganz genau den Moment sehen, wo er aufgegeben hat.
Ich glaube, das war bei Minute 2. Es muss wohl irgendwie so gewesen sein, dass die Schauspieler nur sehr widerwillig sich verpflichten ließen für dieses Special und Carrie Fisher auch wirklich nur unter der Bedingung, dass sie singen darf. Und die haben das wirklich, es wirkt alles so, du hast es ja vorhin erwähnt mit Spock bei Star Trek 2, also im Reboot 2, per Skype irgendwie aufgenommen und diesen Eindruck macht das halt auch, man hat halt die Schauspieler irgendwie einen halben Tag irgendwie in ein Studio gekarrt und hat gesagt, hier sind eure Dialoge, macht das mal irgendwie, und es wirkt einfach total uninspiriert bei allen. Und
also ich hatte es damals gemerkt, in der letzten Szene, die ich schon ein paar Mal angesprochen habe, da schüttelt, glaube ich, Harrison Ford sogar mit dem Kopf irgendwie.
Ja, und, genau.
Und wo guckt, bin ich hier so ja. Lächelt oder lacht so in die Kamera oder sowas in der Richtung und schüttelt den Kopf und zuckt mit den Schultern so. Was machen wir hier eigentlich?
Auf jeden Fall kriegen die Wookies jetzt Besuch. Also es klopft an der Tür. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass wer auch immer, ich weiß nicht, ob Lumpy, Itchy oder, es müsste Itchy sein, genau, der geht zur Tür wie der alte Mann bei Leben des Brian, wo die Römer an die Tür klopfen. Da wo die Volksfront von Judäa immer zu geheimen Versammlungen trifft. Und wenn es an die Tür klopft, dann sagt er halt immer, ich bin ein alter Mann, meine Knochen sind mürbe, meine Gelenke brüchig. Und genau so läuft Itchy halt zu dieser. Dann steht der Händler vor der Tür und hat halt Geschenke zum Lebenstag mitgebracht, die merkwürdigst verpackten Geschenke des Universums sind, weil die sind sehen aus wie komplett verpackt, aber du kannst die Verpackung nach oben wegziehen. Ist quasi nur auf drei Seiten verpackt, sozusagen.
Wie so eine Servierglocke sozusagen, also so
huich. Ja, genau. Aber aus Geschenkpapier. So, genau. Also Opa kriegt sein Porno. Da haben wir schon genug drüber gesprochen. Und nachdem er seinen Orgasmus gehabt hat, schalten wir zu C3PO und Leia, die offensichtlich gerade eine Steuererklärung machen. Denn Leia sitzt an einem Schreibtisch und wirkt, tut so, als wäre sie beschäftigt.
Ja, Excel hatten die auch noch nicht in den 70ern.
Oh, ein Zuschauer. Wie schön, dass sie einschaltet.
Ich ziehe mir nur noch schnell eine Hose an.
Ja, so ungefähr. Und da wirkt sie wirklich, ich kann es nicht oft genug betonen, extrem bekifft. So, ach, Mala, ach, wie schön, die anderen sind auch da. Und wie geht's euch denn? Und habt ihr einen schönen Lebenstag? Ach nein, was, der Wookie ist noch nicht da. Ach, der kommt bestimmt. Und ich sitze da und denk so, um Himmels Willen, was hat die genommen? Das ist echt irre.
Ja, irgendwie... Das ist halt das Thema von dem Film, ist halt, ich bringe euch Lieben. Ja. Ich bringe euch schnell brecht ihm die Beine, damit er nicht weglaufen kann. Er will uns Frieden und Liebe bringen.
Und dann kommen ja die imperialen Sturmtruppen. Und also man denkt ja, also man hört ein Donnern, ein Raumschiff fliegt über das Gehöft hinweg, das Baumhausgehöft. Und wir haben vorher gesehen, dass Han und Chewie im Landeanflug sind. Und man denkt. Harn! Jetzt sind sie quasi da, weil es klopft an der Tür oder es klingelt oder es klopft, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und man denkt, jetzt steht Chewie vor der Tür in Begleitung von Harn, mit Geschenken bepackt. Die Tür öffnet sich. Die Tür hat drei Fenster. Es ist eine Schiebetür, eine automatische. Aber keiner guckt je durch dieses Fenster im kompletten Special und es gibt auch keinen Türspion. Und es steht hinter dieser Tür ein Sturmtruppler oder zwei.
Tum, tum, tum.
Tum, tum, tum. Ja.
Und jetzt denkst du, jetzt geht's los hier so, mal alle auf den Boden legen und so weiter, ne? Und dass mal ordentlich die Einrichtung demoliert wird?
Nein. Es gab offensichtlich den Befehl, das hat von Darth Vader himself, dass quasi sämtliche Wookiee-Häuser manuell zu durchforsten sind auf Rebellenaktivitäten. Wie auch immer das vonstatten gehen soll, wenn das so effizient passiert, wie wir hier bei Familie Wookie gesehen haben, dann gute Nacht Imperium. Es ist zwar ein...
So ist es ja dann auch gekommen, nicht wahr?
Ja. Es ist allerdings ein erstaunlich eingespieltes Team an Sturmtruppen. Also der Kommandant, der gibt ja quasi immer nur so ein paar Handzeichen und die Truppler machen das, was er will.
Vielleicht hat er ja die Macht.
Das kann sein. Die Macht der drei Worte. Na, ja, ich bin ein bisschen krank.
Oh. Ein bisschen ist gut.
Ja. Okay. Und dann kommt dieser Händler ist ja irgendwie noch da und ist total nervig und versucht halt irgendwie die Sturmtruppler zu bequatschen und den Offizier. Und ich an seiner Stelle hätte ihn schon längst erschossen, weil der geht einem echt auf den Sack. Ich kann es nicht anders sagen.
Ich hätte ja eher irgendwie andere Seiten aufgezogen da auf diesem rebellischen Planeten
insgesamt. Ja, die waren vergleichsweise höflich, haben quasi die unteren Räume komplett in Ordnung gelassen. Und haben aber nur das Kinderzimmer durchwühlt und alles kaputtgeschlagen, was sie im Kinderzimmer gefunden haben. Um dann zu sagen, so, jetzt ist der Kleine wenigstens beschäftigt. Geh dein Zimmer aufräumen. Also irgendwie...
Man könnte noch so einiges sagen. Man könnte zum Beispiel sagen, dass zum Beispiel diese ganzen Transmissionen auf Rebellenfrequenzen, dass die nicht entdeckt worden sind, sondern dass man stattdessen irgendwie... oder vielleicht sind die entdeckt worden und deswegen sind auch diese Wachen da. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls konnte man sie nicht genau orten. Und deswegen kommen die Familie, wer hätte es gedacht, noch nicht mal mit dem blauen Auge davon. Ihnen passiert eigentlich, glaube ich, gar nichts.
Richtig. Weil die Truppler sind ja extrem.
Es ist ja auch effizient. Weihnachten und wie gesagt, das Ganze steht ja unter dem Motto Friede und Lieben und Pornos gucken und so weiter. Da sprengt man halt nicht gerade mal einen ganzen Planeten in die Luft oder sowas. wie es dem Imperium geziemt. Es wird auch keiner irgendwie mit der Macht irgendwie erwürgt oder so.
Ja, genau. Und auch da ist halt dieser Händler so total unauffällig. So betont unauffällig. So, ich meine, er hätte sie auch debil pfeifend in die Ecke stellen können und sagen so,
ist ja,
wir sind keine Rebellen.
Der Witz ist ja so, die doofen Sturmtruppen und guck mal hier, wir feiern trotzdem unser Liebesfest und so weiter und wir unter eurer Nase gucken wir Propagandamaterial und funken auf Rebellenfrequenzen.
Und dann setzt er halt dem Offizier halt einen Fernseher vor die Nase und dann darf der Offizier sich Jefferson Starship angucken, die in einen leuchtenden Riesendildo singen. Also auch eins der Lowlights der Episode.
Die sind dann halt so als Band auf so einer ziemlich psychedelischen Bühne. Da kommen immer so lilane Lichteffekte, so Leuchtschlangen, die dann leuchten und blinken und so.
Warum man dafür nun extra ein weiteres Hologerät brauchte und das nicht auf dem anderen Holotisch abspielen konnte, erschließt sich mir irgendwie nicht so richtig.
Ja, naja, gut, ich meine, Science Fiction lebt halt auch immer von möglichst viel Science-Fiction-Kram da drin. Also man könnte ja auch sagen, irgendwie ein Rebellen-Kampfkreuzer-Schiff hätte ja auch genügt und warum gibt es da jetzt irgendwie 20? Naja, das lasse ich dir nochmal durchgehen. Und wie gesagt, die Musiknummer ist ja dann, ja, ist halt Jefferson Airplane. Oder nee, Starship.
Jefferson Starship.
Es klingt schon anders als Jefferson Airplane. Aber ja.
Ja, auf jeden Fall hat Lumpy dann eine Idee, also nachdem sein Zimmer verwüstet ist, er geht dann hoch und baut sich einen Transmitter zusammen, der irgendwie von den Stormtrooplern übersehen wurde bisher.
Und es naht eine weitere Comedy-Nummer mit einem Gaststar.
Und da habe ich nur aufgeschrieben, Transmitter-Montage, what the fuck? Weil ich habe den Witz absolut nicht verstanden. Was sollte das, Sebastian? Hast du eine Ahnung?
Ich weiß, wo die Leute lachen sollten, glaube ich. Und zwar, dass er guckt sich die Montageanleitung als Instruktionsvideo quasi an, auf einem weiteren Flachbildschirm.
Ich meine, da hat es dann die Zukunft ganz gut getroffen, weil wenn man heute nicht weiter weiß, guckt man als erstes auf YouTube, ob es da irgendwo ein Tutorial für
gibt. Ein How-To, richtig, ein Tutorial-Video dazu gibt. Und so macht er das auch.
Ja.
Also bastelt wieder weitere Kontrabande zusammen quasi.
Das ist unglaublich.
In einer Umgebung, wo ständig die Hausdurchsuchungen stattfinden. Naja. Und dann kommt halt dieses Instruktionsvideo und darauf ist halt ein Typ, der ist anscheinend ein Moderationsroboter. Also wortwörtlich Moderationsroboter, er moderiert und zeigt das halt, wie man diesen Transmitter baut und ist dabei ein Roboter. Und er hat einen leichten Glitch. Und ja, er glitscht immer so kurz mal ein paar so eine halbe Sekunde zurück. Und
oder wird mal langsam, um wieder schneller zu werden.
Das ist auch sehr schön gemacht, genau. Also die haben da so mit den Basisfunktionen ihres Videoschnittgerätes so ein bisschen rumgespielt, ja. Mal so, guck mal hier, wie das aussieht. So wie früher, wenn unser Biologielehrer uns diese Schmalfilm-Lehrfilme gezeigt hat, dann hat er ja auch am Ende auch immer rückwärts laufen lassen. Das war immer so cool, wenn es dann so um zum Beispiel das Essen ging. Und da waren dann ziemlich viele Leute zu sehen, die halt dann so Sachen gegessen haben und finden die dann halt wieder zurück. Aus dem Mund rauskam, da lag die Mittelstufe dann komplett auf dem Boden. Ne?
Ja, so war das damals.
Das ist der Witz halt. Das ist der Witz.
Wir waren dann damals verdammt einfach zu beeindrucken, offensichtlich. Ja, aber am Anfang habe ich gedacht, naja, irgendwie das Band ist irgendwie defekt, dass er sich anguckt, oder die Übertragung ist halt irgendwie im Eimer. Und deswegen gibt es halt irgendwie diese Glitches. Aber dann stellt sich ja offensichtlich heraus, dass der Roboter kaputt ist, weil er reagiert ja auch immer drauf. Er drückt sich dann irgendwie den Finger in die Nase oder
richtig, justiert sein Ohrläppchen nach.
Justiert sein Ohrläppchen nach und am Ende schläft er quasi während des Moderierens mehr oder weniger ein. Und
antizipiert damit die Reaktion des Publikums?
Ja, richtig. Und bleibt mit seiner Nase an der Tischplatte hängen. Am Schluss noch.
Das ist doch auch lustig.
Ja, total.
Was hast du denn da nicht verstanden dran, Sascha?
Alles. Was sollte das?
Ja, ja gut. Wie gesagt, damals war halt so Video-Editing-Effekte noch was Neues.
Das erinnert mich an eine Szene aus Columbo. Eine Folge, in der Inspektor Columbo irgendwo im Filmmilieu ermittelt. Wie so oft bei Inspektor Columbo. Und er sitzt in einem Videoschnitt Platz. Und er drückt da diverse Knöpfe und kann dort einen Modulator bedienen dadurch, der halt Muster auf einen Monitor zaubert, wie halt man das an einem Oszillographen ungefähr machen könnte oder Oszillometer. Also im Grunde genommen ein sich verformender Kreis, der sich manchmal ineinander gedreht hat. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was ich meine?
Ich überlege, diese Figuren, die haben einen Namen. Überlagerte Sinusschwingungen. Also gibt's.
Ja. Genau. Und
ja, ich weiß, was
Inspektor,
du meinst.
Clouseau hätte ich fast gesagt. Inspektor Columbo sitzt halt da und ist total fasziniert und überwältigt von diesen tollen Effekten, die er da sieht. Und ich habe diese Szene das erste Mal Mitte, Ende der 90er gesehen und habe gedacht, so schnell ist Technik überholt.
Das war immer so eine Sache, die man gerne in Kulissen von Science-Fiction-Filmen gezeigt hat, diese drehenden Linien.
Und die
weil
blinken
das relativ einfach zu,
sie blinken ja, und genau. Piepen.
Aber weißt du, woran mich das erinnert hat? An Max Headroom.
Ja.
Da macht das auch irgendwie Sinn. Und das war auch da irgendwie in anderen, da passte das zum Stil von der Sendung.
Ja, also Max Headroom war ja auch ein Hologramm, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Der war eine computerisierte Persönlichkeit. Ich glaube auch so ähnlich wie bei Robocop, auch von einem Polizisten oder sowas
so in der Richtung. So wie Robert T. Online.
Der sah ja sogar aus wie, der war direkt inspiriert von dem sozusagen.
Gab es da nicht auch eine Klage bei Robert T. Online und Max Headroom? Das müssen wir mal recherchieren.
Das ist auch ganz wichtig, dass das nochmal geklärt wird. Ich weiß es nicht mehr. Aber Max Headroom, da können wir vielleicht irgendwann mal drüber sprechen. Naja.
Dann kommen wir aber schon zurück zur
okay, aber es zieht sich ewig hin. Es zieht sich auch wieder über Minuten, die einem wie Stunden vorkommen, hin.
Und ja.
Man denkt so, man kann sich nicht konzentriert angucken.
Man sitzt da und sagt einfach nur, what the fuck? Und das nächste WTF kommt quasi direkt dahinter. Es kommt nämlich dann eine verpflichtende Übertragung für alle imperialen Kräfte. Das heißt, sämtliche Stormtroopler und, hieß das eigentlich früher schon Stormtroopler?
Nee, Trooper.
Weil im neuen Star Wars Film sagen die immer Stormtroopler.
Die sagen in Ernsthaft Stormtroopler?
Ja.
Nee.
Doch.
Stormtrooper hieß
ich. Nee, ich hab's auf Deutsch geguckt.
Super Troopler.
Und Finn sagt ständig Stormtroopler. Naja, egal. Auf jeden Fall versammeln sie sich vor halt dem einem weiteren Monitor in Familie Wookie Haus und gucken sich diese verpflichtende Übertragung an. Vermutlich, das ist offensichtlich die Begründung, die ich so verstanden habe, um sich überlegen zu fühlen, schauen sie sich eine Live-Übertragung aus dem Slum von Tatooine an. Und dann springen wir in die erwähnte Cantina Bar.
Yay! Mit B. Arthur jetzt endlich.
Genau, da kriegt die Cantina-Band, da haben wir lange drauf gewartet, endlich einen Namen. Und sie spielen natürlich ihr Cantina-Bar.
War das Max Rebo and the. Oder war das Max Rebo oder Snice Noodles?
Ich weiß gar nicht mehr.
Weil die haben auch. Ich hab das Panini-Klebeheft vom ersten Star Wars-Film und da hatten die auch schon einen Namen drin.
Und das ist halt der Teil, wo zumindest so halbwegs ein bisschen Star-Wars-Feeling rüberkommt, weil man die, ich weiß nicht, ob es Archivaufnahmen sind, aber ich denke zum Teil auch alles neu gedreht, man halt die alten Masken halt nochmal sieht, diese Cantina-Bar und die Aliens drin und man denkt so, man hört das Cantina-Lied und denkt so, ja, genau, das ist Star-Wars.
Auch diese depressive Stimmung halt in der Kneipe, die kommt da ganz gut rüber, finde ich. Und der Bargast, wieder gespielt hier von unserem
allseits beliebten,
wisst schon, wen ich meine, ja. Harvey Korman, der schüttet sich ja quasi den Alkohol direkt in den Kopf. Das fand ich auch sehr schön. Das, also jetzt nicht nur sprichwörtlich, sondern das ist so eine Öffnung irgendwie so in seinem, das war doch der, ne? Das war...
Das fandst du lustig?
Ja.
Okay.
Kennst du noch dieses Lied da, untern Stonse in der Kaffeebutt und schütten sich den Kaffee in den Kopf?
Der Kaffee in den Kopf.
Kaffee in den Kopf. Da muss ich wirklich dann immer dran denken.
Und schütten sich der Fusel in den Kopf.
Und dann singt B. Arthur eigentlich so eine ganz akzeptable Variante von Those Were the Times, my friend. Those Were the Times, my friend.
Gemixt auf das Cantina Band Lied.
Ja, also das war eigentlich ganz okay. So.
Ja. Es war nicht ganz so schmerzhaft wie das Lied von Leia am Schluss.
Um das, also wenn das alles so in dem Stil mit der Stimmung so gemacht worden wäre, ich denk, du brauchst dann halt so eine gewisse, also ich hätte mir, jetzt fällt mir eigentlich das richtige Wort dafür ein, was ich da vermisst habe, war so eine gewisse Schützengrabenromantik, nicht Schützengrabenromantik.
Ja, doch, ja. Auch, ja.
Also, nicht Leningrad,
doch, ich weiß, Stalingrad, was du meinst,
unbedingt. Genau. Also so halt irgendwie alles kaputt und dann so Weihnachten ist dann so das, diese Hoffnung. Aber die sind ja total unbefangen. Die haben ja quasi schon gewonnen. Also so hat man das Gefühl so. Die haben ja auch keine Angst oder so. Und die machen sich über die halt lustig, die Imperialen. Und da kommt halt diese Stimmung nicht auf. Dieses Beklemmende und wo dann, sag ich mal, die Weihnachtsbotschaft dann so die Hoffnung verbreitet, also was uns dann eigentlich damals immer so vermittelt worden ist.
Ja, das kommt noch dazu, genau. Schöner Punkt, weil es kommt dann irgendwann, übrigens der gleiche, glaube ich, Schauspieler, der auch die Durchsage auf dem Wookiee-Planeten gemacht hat, dass nun eine Ausgangssperre besteht, sagt das nun auch über Tatooine, also jeder soll nach Hause gehen und keiner macht's.
Genau, Hause.
Das haut genau in die gleiche Kerbe, die du gesagt hast. Also es nimmt offensichtlich niemand dieses Imperium ernst, weil jeder weiter saufen will in der Kneipe, statt irgendwie das Ausgehverbot zu beachten. Und sogar noch die Barkeeperin belatschert, weil die sagt, ihr habt doch gehört, was der imperiale Mensch gesagt hat, ihr müsst alle nach Hause gehen und keiner geht.
Und das wirkt so ein bisschen so, ja okay, Darth Vader und der Imperator sind schon ziemlich schlimm, aber so in den unteren Rängen sind das doch alles ganz, ja, ein bisschen vertrottelt, aber eigentlich ist es keine wirklich böse Besatzungsmacht, so.
Ja. Also, da muss sie erstmal singen, bevor die alle gehen. Das fand ich
allerdings, ja, wie gesagt, das
dann wiederum sehr schön, dass sie dann irgendwie so eine Polonaise am Abschluss gemacht hat und quasi so alle rauskomplimentiert hat.
Richtig.
Und alle noch ihre übrigens sehr dreckigen Gläser abgegeben haben. Also das fand ich echt schon, die Gläser fand ich sehr keimig in dieser Kneipe.
Bäh. Das passt ja auch wieder dann auf Tatooine. Ja. Nirgendwo wirst du mehr Abschaum finden als in den Gläsern in dieser Kantine.
Ja. Und die Barkeeperin schmeißt extrem viele Runden aufs Haus. Ist mir aufgefallen. Also ich glaube, wenn sie jeden Tag so agiert, ist sie irgendwann pleite. Obwohl sie ja dann irgendwann sagt, das kommt alles auf den Deckel des Imperiums.
Genau. Reparationszahlungen.
Das sagt sie wirklich so. Das geht alles auf den Deckel vom Imperium.
Aber wenn mich jetzt recht, meine Erinnerung nicht ganz täuscht, war das auch dann so ziemlich letzte Nummern, die da kam. Bis genau. Auf das Finale natürlich.
Denn jetzt hat ja mittlerweile Lumpy seinen Elektronikbaukasten vervollständigt und kann sich nun in das imperiale Comm-System reinhacken. Es ist quasi ein Wookiee-to-English-Translator. Und er kann dann quasi immer auf den Knopf drücken und dann kommt in den Funkkanälen der Imperialen, return to base, return to base, return to base. Und das kommt ungefähr 5 Mal und die sagen, dann muss das ja wohl stimmen. Dann gehen wir mal, ohne Rücksprache zu halten, zurück zur Basis. Aber einen Sturmtruppler lassen wir hier. Der passt.
Einen lassen wir hier.
Genau. Und der macht auch gleich einen Abflug im wahrsten Sinne des Wortes, denn irgendwann stehen tatsächlich Chewie und Han vor der Tür und schmeißen ihn durch das Geländer durch, über das Lumpy vorher noch balanciert ist, vor wenigen Stunden gefühlt, in die Tiefe hinein.
Und genau, da kommt so tatsächlich Gewalt auch ist lustig.
Genau, da kommt auch der Wilhelm-Schrei wieder. Der darf nicht fehlen. Ja, dann kommt der Gay Wookie Kiss. Ja.
Brohug?
Der Brohug, der Gay Wookie Kiss. Denn, das sollte man wissen, die Wookies, wer die Wookies für mich spielt, ich habe das mal recherchiert. Lumpy wird nämlich von einer damals 42-jährigen Frau mit Kleinwuchs gespielt, namens Patty Maloney.
Okay.
Und Mala wird gespielt von dem damals 51-jährigen Mann Mickey Morton, der in Star Trek unter anderem hier bei Game Masters auf Triskelion einen ziemlich dümmlichen Gladiator namens Cloak gespielt hat. Also, deswegen der Gay-Wookie-Kiss. Chewie kommt nach Hause und umarmt natürlich Sohnemann und Opa oder Vater. Und dann gibt es natürlich ein kleines Küsschen für Mala und unter den Kostümen stecken natürlich zwei Männer.
Was, Skandal.
Was diese Szene noch peinlicher macht, also was mich noch peinlicher berührt machen ließ, als die Szene ohnehin schon ist.
Okay. Aber dann kommt endlich das große Finale, oder?
Dann kommt endlich das große Finale.
Und es ist doch so, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, dass sie dann diese Kugeln quasi in die Hand nehmen.
Ja, die aus dem Nichts auftauchen, ja.
Und die dann so ein bisschen so reiben.
Ja.
Und dann die Augen zumachen. Und dann sind plötzlich alle in diesem Thronsaal, Kirche,
Tempel. In einer Prozession ins Licht.
Und ich genau, das ist plötzlich
in einer Prozession ins Licht. Nein, geh nicht ins Licht. Aber sie haben auch alle Roben
an, auf einmal. Rote Roben. Das Interessante fand ich, in der Wikipedia-Zusammenfassung in der deutschen steht drin, sie treffen sich mit ihren Nachbarn. Das, was so klingt, als wenn die mal zu den Nachbarn rüber ins Nachbarbaumhaus rüberschwingen oder mit ihrem Speederbike rüberfliegen. Nee, die nehmen diese Kugeln in die Hand und drehen dann irgendwie ab, so psychisch. Also es ist so eine Empathie oder so eine Telepathie oder Telekinese, was auch immer, Telepathie.
Ich glaube auch, dass, Kugel, also, dass das irgendwie so Teledings ist.
Und die versetzen sich dann halt in diesen geistigen Prozessionstrip da und die Kugeln fangen an zu leuchten und dann sind sie in diesem Tempel drin und dann singt Carrie Fisher endlich.
Ja, denn das wie aus Geisterhand tauchen auf einmal C-3PO und R2 und Luke und Leia und Han Solo war ja der hat sich zwar schon verabschiedet, der kommt aber trotzdem nochmal wieder. Die sind auf einmal auch alle da.
Warum was ja auch für diese telepathische Sache spricht und nicht so sehr für Nachbarschaftstreffen. Wo sollen die auch hergekommen sein?
Also ich habe mir nur aufgeschrieben, genau das, was der Film braucht, noch mehr Wookies.
ja, und dann halten, dann fangen erst die ganzen Lichter an zu leuchten. Dann haben alle die Lampen an.
Genau.
Und Harrison Ford guckt wirklich so, als wenn er es nicht so ganz fassen könnte.
Ja, was da gerade passiert. Wo bin ich hier gelandet?
aber wie gesagt, ich muss sagen, gegen die Musiknummern war echt nichts einzuwenden. Insgesamt.
Also, jeder Einzelne. War echt ätzend.
Naja, na gut.
Fand ich jetzt nicht so toll, ehrlich gesagt. Ja, ja. Und
also Kantina, nichts Rausragendes.
Das Cantina-Lied ging noch einigermaßen, aber das, was Leia singt, ist auch nicht wirklich toll.
Also es ist zumindest nicht schlecht gesungen, also sie trifft schon die Noten und ist ganz nett komponiert. Es ist nichts, was ich mir jetzt irgendwie auf dem Walkman anhören würde.
Also Leia schmiegt sich dauergrinsend an Chewbacca ran, der merkwürdigerweise nicht mehr bei seiner Familie steht, sondern als einziger Wookie oben. Bei
Love and Peace.
Bei Leia.
Make love, not war.
Aber wenn ich doch das Lebensfest meiner Familie feiern will, dann möchte ich es doch mit meiner Familie feiern.
All we are saying.
Leia gehört ja mittlerweile wahrscheinlich zur Familie, so wie Luke und Han Solo.
Wer so viel zusammen durchgemacht hat, der feiert auch das Liebesfest zusammen.
Und dann lässt Leia eine pathetische, aber extrem konfuse Rede vom Stapel, die ich bis heute nicht verstanden habe, was sie mir da eigentlich sagen will. Und es geht irgendwie, und dann sagt sie, das ist das Versprechen vom Baum des Lebens.
Ja, okay. Bäume sind wichtig für die Kashyyyk, für die Wookies, weil die wohnen ja drin.
Stimmt.
Es gibt bestimmt auch hier so wie bei den Ewoks so eine Baumreligion bei den.
Und warum haben die dann Holzmöbel?
Das Ahnenkult?
Obwohl, das sieht eigentlich alles so sehr nach Billigfurnier aus. Wahrscheinlich ist es alles Presspappe mit Kunststofffurnier.
Das ist so imperiale Standardware. Das fällt so kilometerweise aus dem Todesstern raus, aus den Produktionsanlagen. Nee, nicht den Todesstern, aus, keine Ahnung, Bespin? Wo werden in Imperium die Möbel geschreinert? Irgendwelche Fans, die uns diese wichtige Frage beantworten können?
Ja, wird es Violinen geben und wer baut die Violinen? Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, yay, Archivmaterial. Und dann ist der Film zu Ende. Also dann kommt irgendwie noch eine Rückblende zu Star Wars 1, also 4. Und ja, und dann ist
nach zwei Stunden
dieses Werbung. Machwerk endlich vorbei. Meine Fresse. Also es ist schwierig, weil das jetzt alles ein bisschen konfus klang. Es ist ungefähr so stringent erzählt wie dieses Special.
Ja, das ist halt mehr so Stimmungsstück, ne? Also es soll so ein bisschen wohlige, flauschige Wärme halt ausstrahlen zur Weihnachtszeit. Nicht so viel nachdenken, Sascha. Versuch dich zu erklären, warum da die Imperialen die nicht finden und warum die so viele Flachbildschirme haben. Und warum die ihre Gags nicht einstudiert haben.
Doch.
Das ist billig. Ich kann mir das echt vorstellen. Ey, wir haben Star Wars, wir haben die Rechte für und die Musik von Star Wars und wir haben ein paar von den Kulissen und alle Hauptdarsteller und wir haben Bea Arthur und wir haben hier diesen Comic, der ganz cool ist und so weiter. Das wird das mega Christmas Special, da werden die Leute noch in Jahrzehnten von reden. Und recht hatten sie.
Ja, auf die ein oder andere Weise. Also alle Beteiligten. Entschuldige, lustig ist was?
Dass das halt so quasi mit dem Internet wieder viral in die Oberfläche gespielt worden ist. Obwohl ich denke, das ist schon vorher unter Fans halt auch getauscht worden auf VHS. Es gibt diese Szene in dem Musikvideo zu White and Nerdy von Alfred Weird Al Yankovic, wo er kurz irgendwie in der Seitengasse steht, in so einer typischen dreckigen Hintergasse. Und dann kommt halt irgendwie so ein Schwarzer an mit dem Hoodie und du denkst schon, der tickt jetzt da irgendwie Drogen oder so und der zieht ein kleines Paket, eine braune Papiertüte aus seiner Innentasche und gibt das halt dem Weird Al und er zieht dann so ein Bootleg-Tape da raus, also mit so einem selbstgemalten Cover, so ein VHS-Kassette mit einem selbstgemalten Cover, wo dann R2-D2 so im Kinderstil drauf gemalt ist. The Star Wars Holiday Special und er freut sich total so, oh geil.
Ja, also vor Internetzeiten war das wirklich, glaube ich, ein heiß begehrtes Sammlerstück.
Ich glaube, so ist das auch wirklich gehandelt worden, dann irgendwie so.
Es wird ja immer noch gemunkelt.
Auf Schulhöfen und.
Und darüber philosophiert, ob die Originalbänder noch irgendwo existieren, bei George Lucas im Giftschrank oder nicht.
Oder in einer Müllkippe in Vegas oder so.
Weil du hast es ja vorhin schon gesagt, George Lucas hätte mal gesagt, wenn er genug Zeit und einen Vorschlaghammer hätte, würde er sich auf den Weg machen und alle Kopien eigenhändig zerdreschen. Also in der Retroperspektive will eigentlich niemand was mit diesem Special zu tun haben.
Wenn das jetzt irgendwie ein Special zu irgendeiner 0815 Familienserie gewesen wäre, was es ja auch zu Dutzenden gab, dann wäre das überhaupt nicht aufgefallen. Das ist wirklich nur diese Fallhöhe von der gewohnten Star-Wars-Qualität, denke ich, was das so hellleuchtend. Ein hellleuchtender Stern aus Müll.
Ja, es gibt tatsächlich auch ein paar Leute, Die-Hard-Fans, die sich quasi der Pflege dieser Tradition verschrieben haben und dieses Special extrem gut finden oder halt so auf ironische Art und Weise wahrscheinlich. Das ist so ein Hipster-Ding. Man muss es mal gesehen haben wahrscheinlich. Es gibt eine schöne FAQ zu diesem Special. Die erste Frage ist, glaube ich, wo kann ich das sehen? Und die zweite ist, ich habe es gesehen, wie kann ich es wieder vergessen?
Also, wie gesagt, als Kulturphänomen ist das ja hochinteressant, dieses Ding, muss man ja sagen. Wenn man sich das Drumherum halt bewusst macht und es ist halt auch ein Zeugnis seiner Zeit, halt genau dieser Hippie-Geschichte.
Ja, ja.
Die Abwendung von den klassischen Religionen, Hinwendung zu dem Weltraumspiritualismus und Glaskugel-Mystizismus halt so ein bisschen.
Also ich sag mal, die Entstehungsgeschichte wäre mal total interessant, aber das gestaltet sich halt extrem schwierig, weil keiner der Beteiligten, wie gesagt, drüber reden will. Und wahrscheinlich jeder dem anderen die Schuld in die Schuhe
schiebt. Omerta.
Genau, George Lucas hat ja quasi sich aus der Produktion so mehr oder weniger rausgehalten, aber die Produzenten haben gesagt, es gab halt ein Initialtreffen auf gab's da die Skywalker-Ranch schon? Wahrscheinlich nicht, aber bei George Lucas. Und der hat denen wohl so diesen Grobablauf in den Block diktiert als Rahmenhandlung, nämlich dass Chewie und Han auf dem Weg nach Kashyyyk sind um halt dort die Familie von Chewie zu besuchen und dort ein Lebensfest zu feiern. Vermutlich hatte der George Lucas den Termin mit den Leuten um 9 Uhr. Die standen um 9 Uhr auf der Matte und dann hat er gesagt, scheiße, die sind ja da. Die sind da wirklich gekommen und hat sich dann schnell irgendwie auf dem Klo irgendwas zusammengerotzt und hat ihnen das hier, das ist mein Storyboard, macht mal was draus.
Also ich habe mir das immer so vorgestellt, erstmal George Lucas sitzt irgendwie von dem Erfolg seines Films total überrascht an seinem Schreibtisch und unterzeichnet irgendwie Merchandising und Rechteverwertungsverträge so im Sekundentempo. So, ja, George Lucas, oh, wieder 20 Milliarden, ja, und noch mehr Geld. Und dann unterschreibt er halt dieses Ding und dann irgendwann klingelt seine Sekretärin bei ihm so, das Meeting mit den Produzenten von dem Holiday Special ist jetzt heute. Und dann, was du gesagt hast, dann so, ja, natürlich, ich muss nochmal schnell hier hinter diesen Raumteiler.
Genau. Hier ist ihr Skript. Das ist auf einer hier, Serviette geschrieben. In Blut. Die besten Skripts werden in Blut geschrieben.
Und ich denke nicht, dass er dann irgendwie nochmal von der Ausstrahlung nochmal drauf. Wahrscheinlich haben die dann auch, wie gesagt, was ich vorhin meinte, so, ja, wir haben hier Gaststars, ja, hier B. Arthur und sowieso. Und das wird ganz großartig.
Ja, aber wie gesagt, irgendwann muss doch irgendwem klar geworden sein, dass das nicht funktioniert. Ich meine, wer muss denn eigentlich von vornherein klar sein? Du hast es ja auch schon gesagt, du hast 12 Minuten Wookiee-Geräusche ohne Untertitel und es geht einem irgendwie spätestens nach 5 Minuten auf den Sack, wenn man nur Wookies brüllen hört die ganze Zeit.
Das ist so, das ist definitiv so, ja. Aber ich meine, da haben sich mal was getraut. Oder sie hatten kein Geld für Untertitel einzublenden. Ich meine, es wird ja auch klar, die machen ja auch nichts Spannendes oder irgendwas Kompliziertes. Wir haben das jetzt gerade zu Genüge irgendwie mal ausgeführt, was da passiert. Man kommt da schon mit, ne? Also.
Ja gut, andererseits ist es ja, glaube ich, immer ein gutes Zeichen von Storytelling oder ein Zeichen für gutes Storytelling, wenn man Handlung auch ohne Dialog nachvollziehen kann. Und insofern ist ihnen das ja geglückt. Also man versteht ja ungefähr, was dort passiert.
Das meine ich halt. Also es ist jetzt nicht auf der alleruntersten Ebene schlecht. Das sind ja auch alles Profis. Wie gesagt, bei den Wookies weiß man es nicht. Doch, die Wookies, die spielen ja auch irgendwie gut. Die müssen ja alles, was die irgendwie sagen, auch nochmal durch Körpersprache klar machen.
Ja, durch diesen Pelz auch noch durch, ne? Also
durch den Pelz durch, weil Mimik haben sie ja nicht. Und dann müssen die schon ganz schön arbeiten da und gestikulieren und so weiter. Und ja, die anderen sind, wie gesagt, gestandene, hartgesottene Langzeitkämpfer.
Wobei quasi gerade Itchy ja den großen Vorteil hatte, er hatte ein sehr sprechendes Kinn. Also ich weiß nicht, ob er irgendwie
ja, so ein zahnloser, so zahnlose alte Menschen, die so die Unterlippe bis zur Nase hochklappen können. So guckt er die ganze Zeit. Und er sieht mal so aus, als wenn er drunter grinsen würde irgendwie. So, das passt ganz gut zu seinem Charakter. Ich kann mir vorstellen, dass er die ganze Zeit so drauf ist. Also, wieder ein neuer Holoporno. So läuft er die ganze Zeit rum.
Es gab eine Petition mal, irgendwie dieses Holiday Special auf DVD rauszubringen. Ich glaube, die ist kläglich gescheitert. Man weiß halt nicht, wie es jetzt ist, wenn, also unter George Lucas, er hat ja kategorisch das abgelehnt. Und das war wohl irgendwie auch so, wenn man in Interviews die Leute, die involviert waren, auf das Holiday Special angesprochen hat, waren sie am Anfang noch so, ach ja, das Holiday Special, ach ja, vergiss es. Dann waren sie irgendwann nur noch genervt und mittlerweile, glaube ich, reden sie da gar nicht mehr drüber, über dieses Holiday Special.
Ja.
Und gerade George Lucas hatte eine sehr eindeutige Einstellung gegenüber diesem Film. Und es kann natürlich sein, je nachdem, wer jetzt die Rechte da tatsächlich hat, ob die wirklich jetzt bei George Lucas im Giftschrank liegen oder mit an Disney gegangen sind, kann es ja durchaus passieren, dass dann irgendwann mal so eine Collectors Box erscheint, die komplette Complete Star Wars Edition, und da wird dann vielleicht auch das Holiday Special mit drauf sein.
Du weißt doch, erste Regel des Kapitalismus, du darfst nie ein Produkt auf den Markt bringen, das alle Wünsche und Bedürfnisse der Kunden erfüllt. Das, wie gesagt, wir werden die Originalfassung nicht auf Blu-ray kriegen, auch nicht von Disney. Das Recht nicht von Disney. Und ich könnte mir eher vorstellen, dass Disney einfach ein neues Star Wars Holiday Special macht, das genauso heißt, also nicht irgendwie Teil 2 oder irgendwie 2017, ja, sondern auch The Star Wars Holiday Special, und hofft, dass das so sich über die Generation einfach die Erinnerung verloren geht.
Ich stelle mir das gerade vor, J.J. Abrahams macht quasi den Reboot des Holiday Specials, und wir wissen ja, wie er da immer vorgeht. Er nimmt ja quasi bekannte Szenen aus dem Original und wandelt die einfach nur so ein bisschen ab. Und vermutlich wird der alte Itchy dann nochmal per Videoleinwand hinzugeschaltet.
Genau, und der guckt dann kein Porno, sondern spielt dann einen Ego-Shooter.
Richtig. Und dann ist es nicht Lumpy, der den Stormtrooper, nicht Wookie, nicht Chewbacca, der den Stormtrooper über die Reling schmeißt, sondern Mala. Und das ist der komplett neue Twist.
Tja, vermutlich. Vielleicht werden wir es demnächst erfahren. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich komme. Das ist eigentlich so die einzige Strategie, die ich mir vorstellen kann. Jede Kopie irgendwie rausklagen, aber haben sie ja nicht gemacht. Also man kann es bei YouTube noch sehen, aber ich glaube, wie du schon sagtest, ohne die gewisse Einspielszenen.
Ja, weil die halt irgendwie auf einer Blu-ray mal veröffentlicht wurden. Ich könnte mir vorstellen, dass Disney, wenn sie einigermaßen Humor haben, oder das Vermarktungspotenzial sehen, was meiner Meinung nach durchaus da ist, diesen Film einfach mal einen Tag in die Kinos bringen. Dass man sagt, okay, es ist seit 40 Jahren im Giftschrank, wir bringen es mal in die Kinos für einen Tag, also weltweit an einem Tag eine Vorstellung.
Vielleicht, wenn der 10. Star Wars-Film total gefloppt ist, dann packen sie es noch als extra mit auf die DVD drauf, damit das wenigstens ein paar Leute kaufen oder so.
Es ist ja auch ganz praktisch. Also Carrie Fisher, die Leia-Darstellerin, soll ja ein Exemplar zu Hause haben, hat sie im Interview gesagt, und benutzt es, um lästige Gäste loszuwerden. Also wenn sie will, dass nach einer Party Leute nach Hause gehen, dann legt sie das Holiday Special ein.
Wir sollten gehen, sie hat schon wieder das Video in der Hand.
Zwickt mich nicht, das einzulegen.
Wollt ihr nochmal mich in meiner größten Rolle sehen? Damals. Nein.
Ja, es ist doch nicht
mal. Als ich noch jung und knackig war,
es gibt
goldene
ja,
BHs getragen habe.
Es gibt ja so Videos oder Filme, die so schlecht sind, dass sie wieder gut sind. Aber das schafft halt das Holiday Special nicht. Es ist einfach größtenteils langweilig.
Ja, es stimmt. Also es ist ein bisschen dran. Es ist wirklich sehr langweilig, aber es ist so ein bisschen da dran. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich kann es nur noch mal sagen, Fallhöhe. Also setzt euch mit hohen Erwartungen davor, denkt so, oh geil, Star Wars, jetzt kommt wieder mehr Star Wars, juhu. Und Original Star Wars sogar, mit der alten Crew, als sie noch jung war. Und dann guckt euch das an. ihr könnt dann eigentlich nur noch mit Depression oder Humor drauf reagieren. Also, aber was von beiden, weiß ich nicht.
Und ich glaube, das ist ja das, was da zusammengekommen ist. Ich glaube, 13 Millionen Zuschauer hat das Ding gehabt damals. Star Wars, du hast es ja vorhin auch erwähnt, war ja quasi der Überraschungserfolg, auch für Lucas selber. Und du hast ja diesen absolut flashenden Film in den Kinos gehabt und hast halt gedacht, boah, geil, Star Wars. Und dann kommt halt irgendwie die Ansage, jaha, wir haben ein Star Wars Holiday Special und es tauchen alle Charaktere, fast alle Charaktere aus dem Film auf.
Und B. Arthur.
Und dann denkst du, was für eine geile Scheiße muss das sein? Das gucke ich mir auf jeden Fall an.
Ja.
Und dann kommt das.
Da kommt.
Da sind wir halt bei der Fallhöhe, die du gerade erwähnt hast, mehrfach. Junge, Junge, Junge.
Alter Schwede.
Also, Alter, wie gesagt, ihr müsst es nicht mehr gucken, ihr könnt jetzt auch mitreden. Dank dieses Podcastes.
Genau, die Falschdarstellung in Wikipedia ist entlarvt. Wenn ihr da irgendwie Edit-Rechte habt, dann repariert das mal bitte. Und ich denke mal, ich weiß nicht, sollen wir uns jetzt wieder in diese leicht alkoholgeschwängerte Weihnachtsstimmung zurückziehen?
Das tun wir, aber nicht ohne vorher zu sagen, dass natürlich am 24. eventuell schon erschienen ist oder erscheinen wird unsere Wichtel-Episode vom Pottwichteln, die hier in diesem Feed quasi veröffentlicht wird. Wir haben natürlich auch mitgemacht, haben für einen anderen Podcast eine Folge produziert und hatten saumäßig viel Spaß dabei. Tränen gelacht. Das wird quasi dann im kommenden Jahr veröffentlicht, wen wir dort bewichtelt haben. Einfach mal gucken unter pottwichteln.com. Ich kann es ja sagen, weil ich dort im Organisationsteam mit drin bin. Deswegen muss ich da ein bisschen Werbung auch für machen. Und wer uns immer schon mal live sehen wollte und hören wollte, er hat dazu Gelegenheit, da hast du jetzt dazu die Gelegenheit. Solltest du dich über die Tage zwischen den Jahren in Hamburg herumtreiben, wir tun das nämlich auch. Wir gehen zum Chaos Communication Kongress, dem C32C3. Ist es der 32 oder rede ich gerade mich um Kopf und Kragen? Auf jeden Fall der Chaos Communication Kongress in Hamburg. Da sind wir da, sind ansprechbar. Wir haben jetzt auch einen Twitter-Account. Wir wissen ja, Podcaster sind alle über Twitter erreichbar. Also da einfach kurz eine Nachricht schicken, wenn ihr uns sehen, treffen wollt, uns Geschenke überreichen, nachträglich zu Weihnachten, gerne. Und Sebastian, ich habe uns auf der großen Bühne angemeldet mit einem Best of Filk Songs. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Verarsch mich bitte nicht. Um das klar zu machen, wir haben da weder eine Veranstaltung noch ein Panel oder sowas in der Richtung. Und ich bin sehr, sehr scheu, muss ich sagen. Ich habe auch immer so eine kleine Wasserpistole mit Säure bei mir. Also überlegt euch vorher, ob ihr mich ansprechen wollt.
Nee, also du hast recht, ich habe die Bühne nicht gebucht. Ich habe kurzzeitig drüber nachgedacht, hab's aber dann doch gelassen.
Grüßen waren. ja, okay. In diesem Sinne.
Genau, also,
ich würde mal sagen.
Genau, wir wünschen euch noch einen.
Man soll das nicht immer alles so zynisch sehen. Man kann sich auch einfach mal in diesen leicht klebrigen, süßen Schnulz einfach mal eintauchen lassen. Ja, so ganz schön so ein paar Lichter anmachen. Sich vielleicht auch mal so ein bisschen spirituell auf die Reise begeben.
Und an die Worte am Baum des Lebens denken.
Vergesst niemals die Worte am Baum des Lebens.
Genau, genießt eure Feiertage.
Bitte keine Fahrräder anschließen.
Im Kreise eurer Lieben, die vielleicht über die halbe Galaxis gereist sind, extra zu euch, um mit euch das Lebensfest zu feiern.
Durch feindliche Linien hindurch, so über Barrikaden hinweg. Und
sollten wir uns nicht in Hamburg sehen, rutscht gut ins kommende Jahr hinein. Es wird auch im kommenden Jahr einige Ausgaben von Sie reden, dem dreibeinigen Podcast, geben. So viel sei versprochen. Wir bedanken euch schon mal für das ganze Feedback und viele tolle Erlebnisse im Jahr 2015. Und wie gesagt, wir hören uns im kommenden Jahr wieder. Wir wünschen euch noch ein schönes Fest.
Macht's gut. Tschüss.
Na dann, fröhliche Weihnacht auch im All. Fröhliche Weihnacht überall.